Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute den Kabarettisten Alphonse, bekannt aus Rundfunk und Fernsehen. Er selbst bezeichnet sich nicht gern als Kabarettist, aber in irgendeine Schublade muss man ja gehören. Ich spreche mit ihm über Kunst, die Notwendigkeit und Wichtigkeit von Kabarett, Satire, Lachen in Zeiten von Corona und über sein Markenzeichen, eine orangefarbene Jacke aus Dederon, die noch aus DDR-Zeiten stammt. Viel Spaß dabei.
Also das Studio haben Sie jetzt während der Corona-Zeit eingerichtet?
Ja, genau. Das, also im Sommer praktisch, genau.
Ja.
Einrichten lassen, das kann ich, da bin ich wirklich der Schlechteste für so ein Basteln. Aber die Kollegen vom Thalia Theater haben das super hingekriegt.
Ja, man musste schon ein bisschen kreativ jetzt sein, ne? Vor allem als Künstler während dieser Zeit.
Kreativ sein und mir ging es vor allem darum, kreativ zu bleiben. Und das ist wirklich super. Dafür. Also, dass ich, also dieses Freundeskreis ist für zwei Dinge zu super. Für kreativ bleiben, das heißt im Team und deshalb, also ich verdiene auch damit kein Geld. Im Moment zahle ich eher drauf. Es ist aber nicht schlimm, weil ich weiß, dass es unheimlich viel wert ist, wenn wir, also das Team und ich inklusive, wach bleiben im Kopf, also in der Kreativität. Und wir erfinden neue Dinge, zum Beispiel wir überlegen uns, wie könnte ein Videotagebuch von Alphonse aussehen oder welche Geschichten habe ich Lust zu erzählen und wie erzählen wir die und können einfach neue Formen finden oder zumindest versuchen, die wir weder im Radio noch im Fernsehen noch auf der Bühne machen könnten. Dafür ist es super und es ist auch super dafür, mit meinem Publikum in Kontakt zu bleiben. Also das habe ich sonst sehr regelmäßig, also durch Tournee. Mhm. Und ja, das gibt es halt nicht mehr, ne, momentan. Und das fehlt mir dermaßen, das hätte ich echt nicht gedacht. Aber der Kontakt zu meinem Publikum ist etwas, was mich, also mittlerweile wie Nahrung für mich bedeutet. Und das in Le Freundeskreis funktioniert das sogar noch besser als auf der Bühne, weil die Leute haben natürlich die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen, mir Nachrichten zu schicken und so, was auf der Bühne so nicht geht. Ne? Es gibt auch natürlich auf der Bühne einen sehr engen Kontakt. Und der enge Kontakt zu, auf der Bühne ist immer dann, wenn ich in der Stadt bin. Aber meistens ist es da und dann vielleicht erst ein Jahr oder zwei Jahre später. Und genau, und dafür ist es wirklich ein super Projekt.
Also ein bisschen aus dem Selbsterhaltungstrieb heraus entstanden.
Also eigentlich diese Idee für Le Freundeskreis hatte ich schon seit langem, wie gesagt, also schon vor Corona. Mhm. Ich dachte, es gibt Dinge, die ich total gerne erzählen möchte, aber nicht irgendjemandem. Und ich bin halt auf Facebook und solche Dinge, aber da bin ich nicht leidenschaftlich dabei.
Mhm. Warum? Und es gibt bestimmte. Warum auf Facebook nicht?
Also ich bin auf Facebook, aber nicht leidenschaftlich deshalb, weil ich Facebook für ein sehr gefährliches Instrument halte, für etwas, wo man gar nicht weiß, was es, also oder wo sogar der Kreator gar nicht weiß, was er damit angestellt hat. Das gibt es zwar, aber man hat auch gesehen, also es hat sicherlich ganz positive Aspekte, aber auch furchtbare Aspekte. Ich glaube, das ist teilweise auch sogar sehr gefährlich für Demokratie, für bestimmte Werte und solche Dinge. Und das ist für mich im Facebook mit drin. Gleichzeitig gibt es auch die Möglichkeit, sicherlich das sehr positiv zu nutzen. Aber auch allein diese Freunde mit jemandem zu sein auf Facebook, einfach durchklicken, das Wort ist einfach nicht das Richtige. Das ist kein Freundschaft, wenn ich wenn ich einfach nur auf jemanden klicke und denke dann so und deshalb, also ich finde das im schlimmsten Fall sehr gefährlich, im besten Falle zu oberflächlich für das, was ich gerne mit meinem Publikum aufbauen möchte. Viel zu viel oberflächlich. Und deshalb ich erzähle gerne Dinge von mir, über mich, über Dinge, die ich mache, über Dinge, die ich mag, die ich nicht mag, über die Dinge, die mich aufregen, die mich nerven. Aber es gibt bestimmte Dinge, die ich gar nicht auf Facebook posten will, weil ich das Gefühl habe, das gehört zu einer geschützten Umgebung, wo ich weiß, da sind Leute, die mich wirklich mögen. Einfach. Und als Künstler, glaube ich, lebe ich auch davon oder brauche ich auch das, dass ich um mich herum Leute habe, die mögen, was ich mache, die mich lieben. Und so kann ich mich frei fühlen und meine Seele öffnen sozusagen. Und bei Facebook habe ich dieses Gefühl längst nicht.
Hm. Wer öffnet denn dann seine Seele? Ist das wirklich Alfons oder ist das dann schon Emanuel?
Das ist eine Mischung. Das ist eine Frage, die ich mich am Anfang von Alfons sehr gestellt habe. Und auch ich wollte die auch sehr streng beantworten sozusagen. Ich habe bemerkt, dass ich das nicht kann und am Anfang hat es mich gestört und mittlerweile finde ich es eigentlich völlig okay. Ich glaube, das ist eine Mischung. Ich glaube mittlerweile, dass Alfons sicherlich ein Teil in mir ist, was gerne sein Leben ausleben möchte. Mhm. Und ich glaube, das tut mir gut, diesen Alfons in mir zu haben, der mir Dinge erlaubt zu tun, die ich sonst nicht machen könnte. Aber als Alfons geht das und das ist ein sehr befreiendes Gefühl, glaube ich. Aber deshalb höre ich auf zu versuchen zu trennen, was ist Alfons, was ist, gut, es gibt natürlich die Momente, wo ich die Jacke trage und es gibt die Momente, wo ich die Jacke nicht trage. Und die Jacke ist sicherlich, die hat was Magisches auf jeden Fall. Aber mittlerweile akzeptiere ich, dass es nicht so eine Grenze gibt, sondern dass Alfons wirklich ein Teil von mir ist. Mhm. Dass ich auch nicht mal die ganze Kontrolle über Alfons habe, das finde ich letztendlich sehr magisch auch.
Das schafft einen ja auch Freiheiten. Man kann das ja dann immer auf Alfons schieben, wenn man sich genommen hat, ne?
Was glauben Sie, wie viele Dialoge ich mit Chefs zum Beispiel gehabt habe, mit Intendanten und so, als Alfons? Das macht so einen Spaß. Da kriege ich oft als Feedback sowas wie, oh, ich würde so gerne mit meinem Chef auch so sprechen oder so.
Sie haben eben die Jacke angesprochen. Ich habe gelesen, die ist seit Anfang an dabei und Sie kriegen auch keinen wirklichen Ersatz. Die stammt aus DDR-Zeiten.
Ja, genau. Also das ist wirklich ein magisches Treffen, die Jacke und ich, das kann ich wirklich sagen. Das habe ich gefunden in einem Kostümfundus, komplett zufällig. Und ich stand da oder die hing da und ich habe gewusst, das muss ich anziehen. Ich wusste noch nicht warum, aber ich wusste, das muss ich anziehen. Und als ich sie angezogen habe, wusste ich, okay, das ist meine Jacke. die geht nicht mehr woanders hin. Und später habe ich erfahren, die stammt aus der DDR, die ist aus Dederon, das alles wusste ich, ich wusste gar
Dederon,
nicht.
Dederon, ja. Mhm.
Genau. Mhm. Und genau, und irgendwann, also zuerst muss ich die mieten, weil das war in einem Kostümfundus, ne? Mhm. Und die nicht verkauft, sondern einfach nur mietet. Und am Anfang sollte Alfons auch nicht lange dauern, dann habe ich die gemietet und irgendwann wurde es verlängert, dann habe ich die Miete verlängert. Und irgendwann nochmal und nochmal und irgendwann war es so teuer, dass ich gesagt habe, okay, jetzt möchte ich die gerne kaufen. Aber das Kostümfundus hat gesagt, können wir nicht, machen wir nicht. Mhm. Und dann habe ich weiter gemietet und weiter und weiter und weiter, bis es irgendwann so ein Vermögen gekostet hat. Das war absurd. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr die nicht verkauft, dann habe ich die verloren. Dann müsst ihr euch mir schon die Summe sagen, was ich dann zahlen soll dafür, dass ich die. Und dann haben wir uns doch geeinigt. Ich habe trotzdem mein Vermögen dafür bezahlt. Und weil ich hatte natürlich versucht, eine zweite zu finden. Ich habe gedacht, dann, wenn ich die nicht kaufen kann, dann kaufe ich eine andere. Und ich habe unheimlich viele sehr schräge DDR-Jacken gefunden, aber nicht die. Mhm. Und bis heute nicht. Und ich suche ständig. Also ich suche bei eBay ständig, ich suche in Secondhand-Läden. Ich habe im MDR zum Beispiel, habe ich die da hochgehalten. Wer hat noch eine im Dachboden oder so? Und immer wieder kriege ich, die Leute sind auch super nett. Und ich kriege dann schräge Jahren aus der DDR-Zeiten, aber nicht die. Insofern auch hier ein Appell, wenn Podcast-Zuhörer genauso eine haben, vielleicht können sie mal ein Foto zeigen oder so. Oder nee, im Podcast können sie nicht zeigen, aber vielleicht können sie im Netz gucken, einfach genau wie die ist, so diese orange Jacke von Alphonse. Ey, ich wäre so dankbar, eine zu finden. Ich habe nur diese eine, und da es mir irgendwann zu gefährlich war, habe ich eine nachmachen lassen von einer Schneiderin aus Berlin, die mir gesagt hat, sowas kann ich. Und die hat, und das hat mir das erste Mal wirklich extrem nervös gemacht, sie hat meine Jacke, also die einzige, die ich habe, komplett auseinandergenommen, aber wirklich komplett. Das heißt, jedes Bündchen, jedes Armteil und so, jedes, und weil sie brauchte das, um zu messen und sowas. Mhm. Aber sie sagte, keine Angst, ich kann das, das ist schon mein Beruf. Mittlerweile weiß ich, dass sie das kann. Und immer wieder, alle 3-4 Jahren, bringe ich die Jacke zu ihr zur Renovierung. Das heißt, sie nehmen die wieder auseinander und jedes Teil wird ein bisschen so gepflegt und vielleicht auch neu gefärbt und alles. Mhm. Weil es gibt eine Ersatzjacke, die sie gemacht hat, aber das ist nicht die gleiche, man findet nicht mehr den Stoff und alles. Das heißt, die Ersatzjacke ist okay, aber benutze ich nicht eigentlich.
Ja. Wie wichtig ist denn Kabarett? Wie wichtig ist es gerade während der jetzigen Zeit, dass es Kabarettisten gibt?
Ich hab immer ein Problem hier in Deutschland mit diesem Wort Kabarett, Kabarett, Kabarettisten, weil ich habe...
Besser Satire, oder?
Ja, genau. Mit das alles habe ich ein Problem, weil ich weiß gar nicht, was das ist. Und ich für mich brauche auch keinen Begriff, um das zu beschreiben. Und ich weiß, dass es in Deutschland immer verlangt wird. Was machst du? Machst du Comedy? Machst du Kabarett? Ich mache das, was ich mache, und nennt das, wie ihr wollt, sage ich immer. Ich glaube, es ist, also was ich mache, also ich habe das Gefühl, ich fühle mich sehr, sehr, sehr eingeengt, wenn es heißt Kabarett oder wenn es heißt Komödie. Und manchmal ist es einfach auch Theater, was ich mache. Und es ist auch nicht nur zum Lachen. Also wer mich auf der Bühne gesehen hat, weiß, dass es gibt auch Momente, wo es gar nicht gelacht wird, wo es sogar geweint wird. Was absolut zu Alphonse auch gehört, was die Leute, was mein Publikum auch sehr mag, diese Momente, die sehr unter die Haut gehen, die einen berühren, und letztendlich ist das, was ich am meisten liebe, Leute berühren sozusagen. Und um auf Ihre Frage zu kommen, ich glaube, ja, es ist im Moment extrem wichtig, Leute zu berühren. Ich glaube, dass viele viele von uns haben so eine harte Schale auf sich aufnehmen müssen, dass die sowas wie Empathie, sowas wie berührt werden und so aus den Augen verloren haben. Und ich glaube, das ist sehr gefährlich, weil wir sind Menschen und wir haben gute und schlechte Seiten, das haben wir alle. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir noch diese Möglichkeit haben, für anderen etwas zu empfinden. Das ist letztendlich, was uns Menschen ausmacht. Das kann kein anderes Tier. Tiere können schon Empathie haben, aber nur in einer ganz, kleine Umgebung. Wir Menschen können tatsächlich also Empathie empfinden für jemanden, den wir gar nicht kennen, den wir vielleicht auch nie kennen werden. Aber wir wissen, das ist ein Mensch, der hat sicherlich etwas mit mir gemeinsam. Kann die Religion sein, Fußballverein oder was auch immer. Und ich fühle mich solidarisch. Und das sind, glaube ich, Dinge, die im Moment extrem wichtig sind. Das einfach zu spüren, um nicht in so eine Härte reinzukommen und sagen, mir ist alles egal, letztendlich es zählt nur mich oder nur die Leute um mich herum. Ich glaube, das ist im Moment schon eine Gefahr, und ich rede jetzt nicht von Deutschland, sondern von sicherlich Europa oder vielleicht sogar noch breiter. Ne?
Ja, wir haben am Anfang der Pandemie sehr viel Solidarität oder das Wort Solidarität immer sehr häufig gehört. Sicherlich gab es auch viele Solidaritäts Bekundungen und auch man konnte sie auch real erfahren. Aber die Leute sind halt zunehmend genervt von der Situation und es scheint, als ob sich doch der Ellenbogen wieder ein bisschen mehr durchsetzt und die Leute eher an sich denken, ne?
Ich glaube, das hat auch, also für mich hat das nicht in der Pandemie angefangen. Das hat schon vorher angefangen. Ne? Also wenn wir sprechen über Flüchtlinge und sowas, dass viele Leute das Gefühl hatten, ja, aber wenn man sich um die Flüchtlinge kümmert, dann kümmert man sich nicht mehr um unsere Leute. Ne? Und wo sollen wir das Geld finden und etc. Und es gab auch eine zweite Schiene, die eher sehr solidarisch mit Flüchtlingen umgegangen ist und so. Und da hat man schon gesehen, dass die Gesellschaft sich spaltet in einer Größenordnung, die ich, also und jetzt spreche ich von Deutschland, echt nicht erwartet hatte. Mhm. Weil deshalb gefällt mir Deutschland auch so gut, heute immer noch. Ich finde, dass die Gesellschaft in Deutschland trotz all dem, was im Moment passiert, sehr erwachsen ist. Ich finde, dass Deutschland es schafft oder dass die Menschen in Deutschland es schaffen, sehr viel miteinander zu tun. Viel mehr als was die denken. Und ich kann das sehr gut mit Frankreich vergleichen, ne? Weil das sind letztendlich die zwei Länder, die ich sehr gut kenne. Mhm. Und da finde ich, dass Deutschland, was das angeht, sehr erwachsen ist und dass Frankreich sehr pubertär ist. Das ist das, was ich wirklich empfinde.
Deshalb haben Sie jetzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft?
Das ist mit ein Grund, auf jeden Fall. Mhm. Genau. Das ist, also es gibt viele Gründe und das ist ein langer Prozess für mich gewesen. Also ich glaube, 28 Jahre in Deutschland oder 27 Jahre in Deutschland und habe mich diese Frage nie gestellt, ne? Will ich Deutscher werden oder nicht? Bis ich diesen Brief bekam von Olaf Scholz, der ja damals Bürgermeister von Hamburg war. Und ich wohne in Hamburg. Und zuerst war ich sehr geehrt, einen Brief vom Bürgermeister persönlich zu bekommen. Später habe ich erfahren, diesen Brief hat er 150.000 Leute geschickt. Aber das konnte man echt nicht ahnen. Das war sehr gut gemacht. Und genau, und da hat er einfach mal gefragt, Sie sind so lange in Deutschland, hätten Sie nicht Lust, Deutscher zu werden? Wenn ja, sagen Sie Bescheid, es ist möglich. Und diese Frage hatte ich mir einfach nie gestellt, weil ich brauchte das nicht. Ne? Als Franzose in Deutschland oder als Europäer, als EU in Deutschland darf man alles außer wählen, das ist das Einzige, aber sonst, ich darf hier arbeiten, ich darf hier so lange bleiben, wie ich will und etc. Naja, und dann kam diesen Brief, ne? Und das hat mich echt zu schaffen gemacht. Also das, will ich das oder nein? Das ist wirklich ein Prozess gewesen von 2-3 Jahren, wo sehr viele Gedanken in mir gegangen sind, wo ich auch sehr viel an meine Großmutter gedacht habe, die nicht mehr lebte, aber wo ich mich gefragt habe, was hätte sie gesagt, weil sie ja eine große Geschichte mit Deutschland hatte und hätte sie das gut gefunden oder nicht. Mhm. Also das hat mich so viel bewegt, dass ich sogar ein ganzes Abendprogramm dafür geschrieben habe, über diese Geschichte, wie und warum bin ich Deutscher geworden, wo es auch tatsächlich sehr viel über meine Großmutter geht in dem Programm. Genau, und am Ende habe ich gesagt, ja, ich will Deutscher werden. Aber ich kann wirklich Ihnen sagen, dass es war nicht so eine en passant Entscheidung, sondern wirklich eine sehr lange überlegte Entscheidung ist es gewesen.
Ja, man sagt ja auch immer, die Franzosen sind ein sehr stolzes Volk. Als Urlauber kann man das auch oft feststellen. Englisch sprechen nur in der allerhöchsten Not. Wer kein Französisch spricht, ist ja fast aufgeschmissen dort. Ja. Franzosen sprechen keine andere Sprache. ja, von daher. Und kennen Sie den Hintergrund, warum das Olaf Scholz gemacht hat? Wollte der einfach mehr, keine Ahnung, die Zahl der deutschen Staatsbürger erhöhen? Oder was war jetzt der Hintergrund dafür?
Also den genauen Hintergrund, ich nehme an, dass es um Integration geht. Also dass Leute, die lange in Hamburg gelebt haben, und zwar, ich glaube, 8 Jahre musste es sein oder 10 Jahre oder so, dass die vielleicht auch nicht wissen, dass die das sein dürfen, aber dass man denen sagt, und er hat das immer, also das habe ich später erfahren, also er hat immer eine Zeremonie gemacht, für die Neueingebürgerte. Das hat er wirklich zweimal im Jahr gemacht, wo er immer persönlich da war, wo er immer eine Rede gehalten hat, und zwar immer eine andere. Er hat sich wirklich jedes Mal Zeit genommen am Ende, also es war eine Zeremonie, wo, keine Ahnung, so 1000 Leute waren oder so, und am Ende hat er sich wirklich Zeit gelassen, das habe ich wirklich von meinen Augen gesehen, er hat sich wirklich richtig lange Zeit gelassen, damit jeder, der mit ihm sprechen möchte, das durfte, und auch ein Foto mit ihm für diesen wichtigen Tag, von diesem wichtigen Tag, ein Foto mit ihm machen konnte, und einige haben erzählt, warum es so toll ist, dass die, und das ist, also an so einer Zeremonie habe ich dann teilgenommen, als ich eingebürgert worden bin, und das ist sehr rührend, also man hört da Geschichten, also im Vergleich mal ein Franzose, der mal gerne Deutsch ist und so, das ist ein leichtes, ne? Also es gibt auch Leute, die erzählen, was sie im Krieg erlebt haben und inwiefern Deutschland für die einfach eine Rettung ist, und wenn es Deutschland nicht gegeben hätte, würden sie entweder nicht mehr leben oder die wären nicht mehr so, ne? Und das ist ein sehr interessanter Tag gewesen für mich. Mhm.
Nochmal zurückzukommen auf Kabarett und Satire. Das, was Sie ja auch sehr oft machen, ist ja, man kann ja fast sagen, Realsatire. Denn ich erinnere mich an diese Straßenumfragen, die Sie ja gerne machen. Als Alphonse ist ein rasender Reporter, ne, könnte man so sagen. Oder so ein Reporter das irgendwie.
Wird oft gesagt, ja, genau. Das ist wieder eine andere Schublade, genau.
Wieder eine andere. Oh, wir sind nur in Klischees unterwegs heute.
Ja, aber nicht nur Sie, alle. Also genau, das kenne ich auch. Ich auch.
Und da stellen Sie ja Fragen, mit denen Sie im Prinzip genau diese Klischees und eingeengtes Weltbild entlarven.
Genau, das und da ist es wirklich eher Alphonse, der das macht, als ich. Mhm. Da bin ich eigentlich in dem Moment gar nicht da. Also wenn Alphonse auf dem Wornmarkt da ist, macht er sein Ding. Also klar, ich habe Fragen. Da arbeiten wir zu zweit mit dem Ralf Schulze und ich. Wir sind ein Team seit sehr, sehr langem und überlegen uns schon, ne, was fragt dann Alphonse. Aber dann ab dem Moment gibt es den Kameramann und dann gibt es Alphonse. Und deshalb in dem Moment, wo ich mit Leuten rede, ist wirklich Alphonse am Reden. Und es funktioniert auch deshalb so gut, glaube ich, weil die Leute merken, dass es mir oder beziehungsweise Alphonse nicht darum geht, schnelle Pointen zu bekommen oder schnelle absurden Sätze oder so, sondern es geht wirklich darum, mit den Leuten tief in Kontakt zu kommen, mit den Leuten zu reden, und dann auch wirklich auch zu verstehen, wie sie denken, was sie denken, wie sie ticken. Und wir sind alle Menschen und wir ticken alle ein bisschen komisch. Einige verstecken das besser. Aber wir ticken alle mal ein bisschen komisch. Und das interessiert mich auch tatsächlich. Also wie wir Menschen ticken. Das interessiert mich sogar sehr. Und ich freue mich immer, wenn ich tatsächlich welche vor der Kamera habe, die diese Fähigkeit haben, weil für mich ist es wirklich eine Fähigkeit, diese merkwürdigen Seiten nicht zu verstecken. Das finde ich eigentlich ein ganz großes Talent.
Da muss ich ein bisschen drüber nachdenken, weil einige der Interviewten kommen ja jetzt nicht unbedingt gut dabei weg. Da denkt man eher, oh, das ist aber doch eher sehr einfach gedacht. Und ich glaube, da gibt es auch gar nicht das Bestreben danach, das verstecken zu wollen. Man kann es einfach nicht.
Also, was ich weiß, ich habe auch vor Alphonse, ne, so Interviews geführt und so. Und ich hatte immer das Gefühl, dass die Leute, sobald das Fernsehen da ist und ein seriöser Reporter da ist, dass die Leute auf einmal ganz anders reden, als wenn sie am Stammtisch wären. Mhm. Mhm. Die versuchen, was Intelligentes zu sagen. Mhm. So. Und dabei wird das zwar sehr konform, sehr korrekt, aber für mich totlangweilig. Mhm. Es gibt nichts Langweiligeres für mich, als jemand, der etwas mit seinem Mund sagt, aber sein ganzes Körper, seine ganze Aura sagt was anderes. Ich finde das immer wieder, wenn ich eine Wetterfee sehe zum Beispiel, ne, die super hübsch ist und etc. und erzählt mir das Wetter, aber mit ihrem ganzen Körper sagt sie mir, mir ist es scheißegal, wie das Wetter ist. Ob morgen, übermorgen, es ist komplett egal. Ich kann das nicht ab. Also das, da bin ich, glaube ich, überempfindlich und ich kann das wirklich nicht ab.
Na, Wetter ist jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm wie Politik, da wird es ja dann interessant.
Ja, für mich ist es, also schon beim Wetter schalte ich ab. Also bei der Politik dann noch mehr, aber es muss nicht mal politisch sein, es ist, weil letztendlich alles ist politisch, ne, wenn man anfängt, über das Leben zu reden oder so, ne? Und genau, ich meine, als Kind war ich oft in der Provence, ich bin in Paris aufgewachsen, war aber oft in der Provence, in einem Bauernhof, da habe ich es geliebt zu arbeiten und dort gab es das Dorf, ne? Und im Dorf gab es Leute, die für mich als Pariser, also so Romane waren. Das waren Leute, die entweder alt waren oder alt aussahen. Ne? So Leute, wo man merkt, okay, die Haut und so, die hat Sonne gekriegt und die haben echt auf Felder lange gearbeitet, sieht man auch an die Händen und so. Mhm. Und die erzählen einfach Dinge. Ne? Und Dinge, die teilweise absurd sind, die teilweise aber auch irgendwie immer sehr geerdet sind. Mhm. Was ich von Paris zum Beispiel gar nicht kannte.
Ja, Metropole.
Bitte?
Metropole, das ist aber wirklich ja, ein genau, Unterschied. Genau. Ne? Mhm.
Diese Leute habe ich echt immer geliebt. Ich habe nicht immer geliebt, was die sagen. Also längst nicht, weil das sind auch furchtbare Dinge, ne? Teilweise. Mhm. Aber diese Art, ehrlich zu sein, diese Art einfach sich nicht zu verstecken, das habe ich immer geliebt und als ich in Deutschland ankam, letztendlich habe ich versucht, mal solche Leute zu finden. Und schnell habe ich bemerkt, okay, in Deutschland ist es nicht im Dorf in der Provence, sondern auf dem Wochenmarkt findet man die. Mhm.
Da muss ich jetzt irgendwie an Willkommen bei den Sties denken, als Sie das gesagt haben. So. Ist das in Frankreich tatsächlich so eine Gruppe, über die man sich lustig macht?
Ja, also eigentlich böse lustig, bis der Film kam. Genau. Also nur die Leute, die Sties kannten, wussten, ja, die sprechen komisch und die sprechen ein bisschen, als wären die Idioten sozusagen, aber in Wirklichkeit haben die so Werte wie große Solidarität und so, also sehr, sehr in sich. Und Freundschaft ist dort wirklich Freundschaft. Der Film hat für die echt was sehr Gutes bewegt, weil auf einmal haben es alle gewusst. Mhm.
Wie geht's bei Ihnen denn jetzt weiter? Wann rechnen Sie denn damit, wieder in ein halbwegs normales Künstlerleben zurückkehren zu können?
Ich bin wie alle anderen, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich freue mich, dass ich im Moment meine Fernsehsendungen machen kann, zwar ohne Publikum und mit ganz bösen Tests in der Nase vorher, aber immerhin. Genau, weil falls Ihre Zuhörer das nicht wissen, was man Test in der Nase nennt, das ist nicht die Nase. Das ist viel tiefer als die Nase. Das sind Träume, da weiß man nicht mal, dass es die existiert. Und das ist heftig. Und so ein Test muss ich immer mal, habe ich heute zum Beispiel gemacht, muss ich immer mal machen, wenn ich am nächsten Tag in einem Fernsehstudio oder Radiostudio hingehe. Mhm. Aber wenn das der Preis dafür ist, dann mache ich es trotzdem.
Sie können ja wenigstens noch arbeiten. Es gibt ja viele Künstler, die können gar nichts machen.
Momentan. Genau, genau. Also das ist eigentlich nur, ich sag mal, 15% von meiner Arbeit, aber die kann ich machen. Das ist super. Mhm. Der Rest ist ein bisschen Radioarbeit, das mache ich auch noch. Und Bühne natürlich, was eigentlich, also das Hauptteil ist, das geht im Moment gar nicht, seit einem Jahr, also September, Oktober habe ich ein klein bisschen gespielt, in Sälen, die nur zu ein Drittel gefüllt waren, was ganz anders war sozusagen, auch Leute mit Maske und etc., aber gut getan hat, mal Kontakt miteinander zu haben. Und im Moment ist es nicht möglich und ich weiß einfach nicht, bis wann es möglich ist. Ich hab natürlich keine Ahnung. Ich freue mich, Le Freundeskreis zu haben, weil das ist, wie gesagt, also wirklich eine gute Bindung zum Publikum. Mhm. Und freue mich aber natürlich, sobald ich wieder in Theatern auftreten kann, weil da letztendlich in den Theatern, das ist da, wo ich das mache, was ich am liebsten mache, nämlich Geschichten erzählen. Geschichten, die einem zum Lachen bringen, zum Weinen bringen und Geschichten, die unter die Haut gehen. Ich liebe es, wenn ich sehe, dass die Leute lachen und einen Moment später dann total still sind und dann sage ich einen Satz und es gibt null Geräusch im Theater und ich weiß, und mit diesem Eindruck gehen die Leute dann nach Hause. Und also ich kriege viele Reaktionen, auch aus Mails mit meinem Mann sind wir dann nach Hause gefahren und wir haben erstmal gar nicht gesprochen und dann konnten wir gar nicht einschlafen, wir haben über dein Stück gesprochen und so, das sind für mich also die allerbeste Komplimente und das ist, dafür mache ich eigentlich diesen Beruf, wann es wieder möglich ist, ich habe keine Ahnung, wenn es noch lange dauert, will ich gerne mal probieren, etwas digital zu machen, also digital in dem Sinne, dass also vielleicht in einem Theater oder in meinem kleinen Studio zu Hause wirklich ein Stück zu schreiben, der wirklich dafür geschrieben ist, dass ich es von hier mache, dass die Leute sich auch einklicken kann. Also da würde ich auch dann also irgendjemanden finden, der das organisiert, der auch Karten verkauft und so. Und die Idee wäre, dieses Stück live zu spielen. Und diejenigen, die dabei sind, die sind dabei. Mhm. Und man kann es aber nicht mehr nachher sehen. Mhm. Das heißt, also das ist live und es wird nicht aufgenommen. So wie ein Theaterstück letztendlich. Entweder ist man am Abend dabei oder nicht.
Ja.
Das hat mir schon, also diese Situation hat mir schon Lust gegeben, das zu machen. Ich glaube, das werde ich machen.
Mhm. Aber das, was Sie vorhin beschrieben haben, ja auch sehr eindrücklich beschrieben haben, ist, glaube ich, was auch ganz vielen Menschen gerade fehlt. Einfach Kultur, den Wert der Kultur wieder zu schätzen. Können uns nur wünschen, dass es bald wieder soweit ist.
Das glaube ich auch. Und Kultur ist oft finde ich ein Wort, was, also wo bestimmte Leute, wo es Klick macht, aber andere Leute macht es bei denen nicht Klick. Und ich umschreibe das gerne, indem ich sage, es ist wirklich eine große Freude, einfach in einem Saal zu gehen. Und dann um einem herum sind nur Leute, die man gar nicht kennt, aber man geht zusammen im gleichen Saal. Mhm. Und dann auf einmal wird es dunkel. Und dann ist man mit anderen Leuten, die man nicht kennt, in einem dunklen Saal und dann passiert was. Ob das Kino ist oder Bühne und dann passiert was, es wird eine Geschichte erzählt und mit den Leuten um mich herum, die ich gar nicht kenne, vibriere ich aber. Ich lache mit denen, ich weine mit denen, ich bin still mit denen, ich bin laut mit denen. Mhm. Das ist auch etwas, was uns Menschen ausmacht einfach. Das gibt es in jeder Kultur. Das gibt es in jedem Land. Jeder auf seine Art, mal draußen, mal drinnen, mal. Aber das gibt es überall und das gibt es wahrscheinlich auch seit sehr, sehr lange. Also es sieht so aus, man weiß es nicht genau, aber es wird vermutet, dass auch die Urmenschen, sobald die den Feuer domestiziert haben, die haben das genutzt, um den Feuer herum sich hinzusetzen und Geschichten zu erzählen.
Mhm. Jetzt haben Sie die Vorfreude noch größer gemacht. Ja, und dieses Jahr stehen dann erst Ihre ersten Wahlen an, oder? Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, oder waren Sie schon deutscher Staatsbürger bei den letzten Bundestagswahlen?
Ich war schon knapp noch.
Knapp, okay.
Genau. Das hat schon geklappt letztes Mal, genau.
Ohne zu fragen, wen Sie wählen, werden Sie die gleiche Partei wieder wählen?
Ja.
Okay, dann sind Sie festgelegt. Vielen Dank für das Gespräch, für die Zeit.
Ich danke auch.
Für Einblick in die Seele.
Sehr gerne.
Von Emanuel und Alphonse.
Und beide sind da.
Beide sind da. Und in das Homestudio. Und dann, wie gesagt, hoffen wir darauf, dass bald Kultur vor Ort wieder möglich ist.
Das hoffe ich sehr. Ich habe auch, warten Sie mal, ich hatte mir das notiert, wann ich wo in euren Regionen spiele. Es ist alles auf 22 geschoben worden.
Oh.
Mhm. Genau, ja. Also in Weimar, das ganz, ganz tolle Zeltfestival in Weimar findet in 21 nicht statt. Mhm. Das mussten die nicht nur in 20, sondern auch in 21 absagen. Aber in 22 findet das statt. Und da spiele ich im August und im Juni, auch 22, am 16. Juni in Erfurt. Da spiele ich übrigens das Programm, ich habe mehrere Programme. Und das, in Erfurt spiele ich das Programm jetzt, also Alphonse, jetzt noch Deutscherer. Das ist genau das Programm, wo ich erzähle, warum es für mich so ein großer Schritt war, Deutscher zu werden. Mhm. 16. Juni 22 in Erfurt. Und,
in der alten Oper, alte gerade, Oper bestimmt, oder?
Bitte?
In der alten Oper bestimmt.
Genau, und genau, und man kann, genau, und der Vorverkauf ist sogar gestartet, weil das ist eigentlich ein Termin, der in, glaube ich, 20 oder 21 stattfinden sollte. Mhm. Das heißt, einige Leute haben schon Karten und andere können noch Karten kaufen.
Naja, ich glaube, es richten sich viele darauf ein, dass es 2022 doch erst wieder normale Veranstaltungen geben können wird.
Davon gehe ich aus. Und das Tolle ist auch, und das haben alle Theater wirklich sehr fair gemacht, dass niemand ist auf seiner Karte sitzen geblieben. Ne? Man kann die Karten zurückgeben oder umtauschen oder wenn man will auch spenden. Das ist auch gut. Das haben zwar die Künstler nichts von, aber die Theater. Und es ist wichtig. Also ich will nicht in einem Land ohne Theater leben.
Gutes Schlusswort.
Vielen Dank an Sie.
Ja, vielen Dank für die Zeit und alles Gute nach Hamburg.
Dankeschön. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.